Es geht also um neue Therapeutika. Ich habe da jetzt auch ein paar wesentliche Dinge nur herausgegriffen und das Umfassende sozusagen weggelassen. Das Chromosom haben Sie bereits gesehen, das ist das Chromosom 7, der lange Arm. Und Sie haben auch gehört, bereits über 2000 Mutationen bekannt. Ich habe gestern reingeschaut, es sind jetzt genau 2017 Mutationen beschrieben, wobei man dazu sagen muss, dass aber nur für 130 etwa dieser Mutationen auch gezeigt worden ist, dass sie tatsächlich mit der Krankheit CF assoziiert sind, und für die anderen Mutationen weiß man das gar nicht. Die häufigste Mutation in Österreich, wie in vielen anderen Ländern, ist dieses Delta F508 oder F508-Del. Sie sehen das in etwa 63% der Patienten, und die zweithäufigste in Österreich, eine Stoppmutation G542X, in ungefähr 3%. Insgesamt muss man sagen, dass nicht mehr als 5 Mutationen überhaupt in einer Häufigkeit von über 1% vorkommen und nicht mehr als 20 Mutationen in einer Häufigkeit von über 0,1%. Also die vielen Mutationen sind alle sehr, sehr selten eigentlich. Es geht um ein großes Gen, Sie haben das bereits gehört im Vortrag von Frau Renner, mit 27 Exons und ein großes Eiweiß, das da kodiert wird, das 1480 Aminosäuren hat. Nur so am Rande, vielleicht um diese eine Mutation, um die es hier geht und um die es auch später noch viel gehen wird, dieses F508-Del heißt nichts anderes, als dass an der Stelle 508 dieser 1480 Aminosäuren eine Aminosäure fehlt, nämlich das F steht für Phenylalanin. Da möchte ich natürlich nicht im Detail darauf eingehen, aber wenn man all diese Mutationen hernimmt, dann kann man die mehr oder weniger willkürlich zum Teil in diese Mutationsklassen hineinbringen. Und da gibt es je nach Lesart 5, 6 oder sogar 7 Klassen. Und wir werden uns heute mit eigentlich nur 2 Mutationen beschäftigen. Und eine davon gehört in die Klasse 2, das ist dieses F508-Del, und die andere gehört in die Klasse 3 und ist das G551D, das bereits auch von Herrn Frischer schon angeschnitten worden ist. In Wahrheit ist es viel komplizierter, weil F508-Del eigentlich eine Klasse 2, Klasse 3 und Klasse 6 Mutation ist. Also das ist nicht ganz so einfach, wie es hier letztendlich impliziert werden soll. Und wenn wir jetzt in die Zelle kurz hineinschauen, dann sehen wir da den Zellkern und dann die Zellorganellen wie den Golgi-Apparat, endoplasmatisches Retikulum und andere Teile mehr. Und letztendlich wird ja hier alles im Zellkern kodiert und dann weiter prozessiert und maturiert. Und dieses CFTR, das haben Sie auch schon gehört, ist dieses Eiweiß, das letztendlich in der apikalen Membran der respiratorischen und auch anderer Epithelzellen zu liegen kommt quasi und dort als vorzugsweise Ionenkanal. CFTR hat ja auch noch einige andere Aufgaben, auch in der Lungenentwicklung zum Beispiel wichtig, erfüllt. Und wenn jetzt eine Klasse 2 Mutation, wie dieses F508-Del, oder eine Klasse 3 Mutation, wie diese Gating-Defekt-Mutation hier von bestimmten Substanzen angreifbar ist und therapeutisch beeinflussbar ist, dann nennt man diese Gruppe eben CFTR-Modulatoren, und hier unterscheidet man einerseits zwischen Korrektoren, da ist Lumacaftor ein Vertreter davon, und Potentiatoren, und ein Vertreter davon ist Ivacaftor, und über die möchte ich jetzt ein bisschen sprechen. Also Korrektoren und Potentiatoren. Korrektoren haben, wenn sie funktionieren, den Effekt, dass sie die Menge dieses CFTR-Eiweißes an der apikalen Zelloberfläche vergrößern, also dass wir hier sozusagen der Nativzustand mit F508D, also das meiste kommt gar nicht nach oben, und das, was nach oben kommt, es kommt ein bisschen was nach oben, funktioniert nicht gut bis gar nicht. Ein Korrektor kann als Effekt eben haben, dass vermehrt transportiert wird an die Zelloberfläche und dort dann dieses Molekül zu liegen kommt, das aber nur sehr, sehr eingeschränkt bis gar nicht funktioniert. Ein Potentiator wirkt dann auf dieses CFTR-Molekül im Bereich der Membranoberfläche und kann die Kanalaktivität erhöhen. Und jetzt gehe ich gleich auf eine dieser Substanzen ein, das ist das Ivacaftor mit dem Handelsnamen Calideco, und das ist jetzt eine Studie, die im New England Journal vor 6 Jahren publiziert worden ist und die tatsächlich bahnbrechend war, weil es für eine kleine Gruppe von Patienten mit diesen Gating-Mutationen hier G551D als die häufigste dieser Gating-Mutationen, aber in Österreich ist das nur 1% aller CF-Patienten, die diese Mutation trägt, wirklich bahnbrechende Erfolge gezeigt hat. Sie sehen hier zum Beispiel gegen Placebo kontrolliert, wo sich über 48 Wochen, also fast ein Jahr, praktisch nichts tut, bezogen auf die 1-Sekunden-Kapazität, und wo Sie hier bereits nach 2 Wochen einen durchschlagenden Effekt durch dieses Evocaftor sehen, der sich im Wesentlichen dann auch hält. Also hier Lungenfunktionsdiagnostik oder ein Lungenfunktionsparameter, hier die Häufigkeit von Exazerbationen, also je steiler die Linie hier bei Placebo nach unten geht, desto eher entwickeln Patienten über die Zeit pulmonale Exazerbationen, also Verschlechterungen, Evocaftor auch hier deutlich überlegen gegenüber Placebo. Das sind jetzt sogenannte Patient-Reported Outcomes, also Lebensqualitätsparameter, auch deutlich besser und auch die Gewichtszunahme gegenüber Placebo über dieses Jahr deutlich anders, nämlich günstig. Woran man den Effekt sehr, sehr gut und sehr, sehr schön, finde ich, sieht, sehr eindrücklich sieht, ist am Schweißtest bzw. am Schweißchloridgehalt. Das ist jetzt auch schon beim Screening mehrfach angeklungen. Sie sehen hier praktisch die Veränderung durch Evocaftor bereits auch wieder nach 2 Wochen und dann relativ gleichbleibend über die Zeit von doch minus 40, minus 45, minus 50 Millimol pro Liter, beziehungsweise hier anders dargestellt, hier praktisch in Absolutwerten. Sie haben ja gehört, 60 ist die absolute Grenze zwischen normal und pathologisch, wobei zu betonen ist, hier zwischen 30 und 60 ist der Grenzbereich. Und Sie sehen, dass hier diese Gruppe der studierten Patienten praktisch im Mittel alle unter diesen Grenzbereich gekommen sind. Also eine Substanz, die hier wirklich hervorragend funktioniert. Wie gesagt, halt leider ist die Patientengruppe eine sehr, sehr kleine, zumindest in Österreich. Woanders gibt es ja, das haben Sie bei Thomas Frischer gesehen, in UK und in Irland gibt es ja deutlich mehr Patienten, die diese Mutationen tragen. Das sind das zwischen 5 und 10%. Und ich habe Ihnen jetzt nur die Erwachsenenstudie gezeigt, also nur die Daten für Adoleszente und Erwachsene, also über 12 Jahre. Eine praktisch gleiche Studie ist dann auch bei Kindern gemacht worden, das lasse ich jetzt aus Zeitgründen weg. Also diese Strive und Envision Studies sind dann auch noch weitergegangen in eine sogenannte Rollover-Study, worauf ich hier auch schon hinweisen möchte, Patienten unter 40% Sollwert FFV1 sind da nicht eingeschlossen worden in diese Studien, auf das komme ich dann nochmal zurück. Und das sind jetzt die Daten dieser Persist-Study, also die dann noch über weitere 96 Wochen durchgeführt worden ist, sodass ich dann hier dann praktisch ein Jahr und noch einmal gut 1,5 bis fast 2 Jahre Studiendauer ergeben. Und Sie sehen hier die Placebo-behandelten Patienten und die Verum-behandelten Patienten und danach eben praktisch auch die vorher Placebo-behandelten Patienten mit dem Verum behandelt. Sie sehen auch hier sehr rasch diesen positiven Effekt, das ist wieder die Lungenfunktion, also FFV1. Und hier sind es die 12-Jährigen und hier sind es die Kinder. Sie sehen da sehr, sehr ähnliche Ergebnisse dann auch praktisch mit dieser Latenzzeit nach knapp einem Jahr Placebo-Therapie. Ähnliche Darstellung für andere Parameter, nämlich für das Gewicht. Hier wieder die Adoleszenten und Erwachsenen, hier die Kinder, also 6- bis 11-Jährige, die natürlich nonar von vornherein wachsen, das ist ja in diesem Alter das Normale, das heißt auch die, die vorher Placebo bekommen haben, haben hier eine Gewichtszunahme gezeigt, als Zeichen des normalen Wachstums und Älterwerdens und der Entwicklung, aber deutlich halt unter der Therapie hier liegend und dann weiterhin mit diesem parallelen Verlauf. Das waren sozusagen ganz klare und definierte placebo-kontrollierte und randomisierte Studien nach den höchsten Qualitätskriterien. Das ist jetzt sozusagen auch eine Studie natürlich, aber nicht im Sinne von randomisiert und kontrolliert, mehr real life, wenn man so möchte. Das ist eine Gruppe aus dem Vereinigten Königreich, die sich hier angeschaut hat, schwere Patienten, also die unter 40% FFV1. Und das ist hier nicht dargestellt, die dann auch noch mit jeweils einen Patienten mit 2 gematchten Kontrollen verglichen hat. Und Sie sehen, dass auch diese sehr kranken Patienten, hier die Absolutzahlen in Litern, hier die Prozent-Sollwerte, von vorher nach nachher es für die Gruppe zu einer Verbesserung kommt. Sie sehen auch die einzelnen Patienten hier dargestellt und die Mehrheit dieser Patienten verbessert sich doch und das auch statistisch signifikant. Und mit dieser Verbesserung der Lungenfunktion einhergehend auch die Abnahme der Bedürftigkeit für im Spital oder auch zu Hause intravenöse antibiotische Therapien zu bekommen. Wie gesagt, eine ganz besondere Gruppe, die Patienten mit schweren Lungenerkrankungen und mehr eine Real-Life-Situation sozusagen als diese formalen Studien. Auch das ist Real-Life, das war ja auch meine Aufgabe hier ein bisschen sozusagen die Erfahrungen jenseits der Studien zu zeigen und das ist jetzt eine Untersuchung aus Schottland, die über ein Jahr gegangen ist, wo man zwar nicht ganz diese dramatischen Verbesserungen, die in der Größenordnung von 9, 10, 11% absolut FFH1 gefunden worden sind in den Studien, aber doch auch hier statistisch hochsignifikant. Ich habe hier nur die Lungenfunktion unterstrichen und auch 7%. Also auch in Real Life zeigen sich diese sehr, sehr guten Erfolge durch Ivacaftor, Kalydeco, durch den Potentiator bei diesen Patienten. G551D ist hier sozusagen die Hauptmutation. Das sind auch Gating-Mutationen, die deutlich seltener sind. Und auch diese sind sozusagen durch Ivacaftor beeinflussbar, sodass die Zulassung im Moment so aussieht, dass es eben nicht nur für G551D, sondern auch für eine Reihe von anderen Mutationen zugelassen ist. Das war jetzt das Ivacaftor, der reine Potentiator. Und jetzt gehe ich noch zum Lumacaftor, das ein reiner Korrektor ist, aber mit einem Potentiator, mit dem Ivacaftor kombiniert werden kann. Das sind jetzt In-vitro-Daten, also kurz dargestellt, wo man zeigen konnte, und das im Zellversuch, dass das Lumacaftor, dieser Korrektor, doch circa durch dieses vermehrte CFTR heraufbringen an die Zelloberfläche zu 15% der normalen CFTR-Funktion führen kann. In vitro bitte, muss man hier nochmal betonen. 15% wäre ganz toll, weil mit 15% wäre man dann praktisch schon in manchen Organsystemen kaum mehr betroffen von CF. Das ist ja nicht überall gleich, was CFTR hier an Auswirkungen zeigt. Im Respirationstrakt anders als im Reproduktionstrakt oder im Gastrointestinaltrakt. Wenn man das wieder in vitro kombiniert mit Ivacaftor, dann kann man hier bis zu 25% der Wildtypaktivität erreichen. Wenn man das auch in vivo erreichen könnte, wäre das eigentlich das Problem gelöst, weil das würde ausreichen für eine zumindest sehr, sehr symptomarme CF bei diesen Patienten. Wie sieht es hier mit den Studien mal aus? Und das ist jetzt praktisch der gleiche Ansatz, wie Sie es auch zuvor gesehen haben, für das Ivacaftor, hier eben Lumacaftor und Ivacaftor und hier jetzt eine andere Patientenpopulation, nämlich die, die homozygot sind für Delta F508. Und das sind ja etwa 50% aller CF-Patienten auch in Österreich. Und Sie sehen auch hier, und das waren große Studien, das waren über 1000 Patienten, das sind unterschiedliche Arme, wie Sie hier sehen, also mit etwas unterschiedlichen Dosierungen, haben Sie hier 500 plus Patienten in jedem Arm. Und aufgrund der großen Zahl wurde dieser Unterschied, den man hier sehr klar sieht, auch als signifikant verzeichnet. Allerdings, was man hier erhofft und erwartet hat, aber vor allem auch erhofft hat, nämlich auch diese dramatischen Verbesserungen von 8, 9, 10%, die konnten hier nicht gezeigt werden. Es war eher in der Größenordnung, Sie sehen es hier ja, von 2,8 bis 3,3% dann etwa. Also ein klarer Effekt da, aber in der, und das ist natürlich jetzt eine Gruppenaussage, und da komme ich später noch darauf zurück, aber doch offensichtlich sehr, sehr unterschiedlich, weil es hier ganz klar Subpopulationen zu geben scheint. Und da gibt es neuere Publikationen dazu, die das schön zeigen. Hier auch die Exazerbationsrate wieder, bezogen jetzt auf die Zeit bis zur ersten pulmonalen Exazerbation. Auch hier Unterschiede, aber halt nicht ganz so eindrucksvoll, wie man sich das gewünscht hat. Bezüglich der Rate, und das ist jetzt hochgerechnet worden, weil die Studie ist nicht über 48 Wochen gelaufen, sondern über 24, und das wurde dann sozusagen multipliziert mit 2, um etwa auf eine Jahresrate zu kommen, haben sich dann hier im Vergleich zu Placebo statistisch, wie Sie sehen, hochsignifikante Unterschiede ergeben in beiden diesen Studien. Traffic und Transport haben die geheißen. Aber in absoluten Zahlen, die jetzt hier nicht stehen, war das nicht ganz so eindrucksvoll, wie man sich das gewünscht hat für die ganze Gruppe. Das waren etwa 1,1 Exazerbationen pro Jahr pro Patient in der Placebo-Gruppe und 0,7 bis 0,8 pro Patient pro Jahr in den behandelten Gruppen. Also statistisch hochsignifikant, ein klares Signal, aber nicht dieser durchschlagende Erfolg wie beim Ivacaftor. Auch diese beiden Studien, Traffic und Transport, sind in eine Verlängerung gegangen, namens Progress. Und Sie sehen das über 96 Wochen hier, also praktisch knapp 2 Jahre dann auch noch. Und das ist erst ganz kürzlich, jetzt im Februar- oder März-Heft vom Lancet Respiratory Medicine publiziert worden. Und die Grafiken, die Hauptgrafiken dazu sind diese, Sie kennen das schon in der Art, wie das dargestellt ist. Das ist wieder zuerst die Placebo-kontrollierte, die Placebo-behandelte Gruppe und die Währung-behandelte Gruppe hier über 24 Wochen und dann geht das da in die Verlängerung und alle Patienten bekommen hier natürlich jetzt das Währung. Was man hier sieht, ist, dass das recht ähnliche Kurven sind, die sich zum Teil berühren oder sogar leicht überlappen. Was man auch sieht, ist, dass es über diese 2 Jahre, was ja ganz typisch ist und auch nicht anders zu erwarten ist für CF, ist, dass es zu einer langsamen, aber doch, wir reden ja hier von wenigen Prozent, ich erinnere Sie noch einmal an die Skala hier, zu einem Lungenfunktionsabfall kommt. Das ist ja an und für sich, wie gesagt, zu erwarten. Und das wieder die Kurven für das Gewicht, also der BMI ist es hier ganz konkret, hier wieder Quality of Life und hier wieder, so wie Sie es auch gesehen haben, die pulmonalen Exazerbationen, also sehr ähnliche Bilder. Ich kann im Detail da aus Zeitgründen nicht drauf eingehen. Was auch in dieser Studie als Grafik publiziert ist, ist diese. Das ist jetzt so zu lesen, dass das wirklich die studierten Patienten waren und sich daraus jetzt ergeben hat, dass die Behandelten eben pro Jahr etwa minus 1,33% vom Sollwert FEV1 verlieren. Und diese Patienten wurden verglichen mit Studien aus dem US-amerikanischen CF-Register, möglichst gut gematcht, aber natürlich, wie gesagt, kein direkter Head-to-Head-Vergleich und das scheint hier eben einen langsameren, flacheren Abfall zu geben als bei den Patienten, die unbehandelt waren, aber die sind natürlich nur zwar gut gematcht, aber doch nicht ganz direkt vergleichbar. Diese Studie finde ich sehr, sehr interessant, die ist sozusagen eine Real-Life-Studie für mich und die kommt jetzt aus, die ist, wie Sie sehen, ganz, ganz frisch, April 13, also vor wenigen Wochen erst publiziert worden, also elektronisch publiziert worden, die kommt aus den Vereinigten Staaten, Johns Hopkins und die haben sich jetzt 116 Patienten angeschaut, Observational Study, wie Sie sehen und das finde ich hochinteressant, weil das zeigt ganz klar, was man ja sowieso vermuten durfte, nämlich, dass es eine große Bandbreite gibt des Ansprechens hier auf diese Therapie mit Lumakafta plus Ivakafta, also dass es Patienten gibt, die sich offensichtlich wirklich dramatisch verbessern, auch 5, 10, 15 und mehr Prozent, aber auch, das ist ja fast eine gaußsche Glockenkurve hier, auch Patienten gibt, die sich in gleichem Maße verschlechtern. Und daraus ergibt sich dann halt in der Gruppe, ergeben sich dann Mittelwerte wie diese Verbesserungen von 2,8, 3,5 oder 4 Prozent. Wichtig wäre also herauszufinden, welche Subpopulation, das ist ja keine kleine, wenn man sagt, das sind jetzt 50 Prozent aller Patienten und die Hälfte davon verbessert sich, wären das immer noch ein Viertel aller Patienten. Da sind wir natürlich noch nicht, aber das sind ganz klare Signale, dass es in die Richtung weitergehen sollte. Auch noch immer diese Real-Life-Study, die auch gezeigt hat, dass relativ viele Patienten, nämlich 40% da Nebenwirkungen hatten, die Mehrheit davon eben Nebenwirkungen im Respirationstrakt, Sie sehen es, also die Atemnot, das enge Gefühl im Brustkorb, verstärkter Husten, das werden wohl auch eher, das ist jetzt nur eine Vermutung natürlich, aber werden wohl auch eher die Patienten sein, die sich verschlechtert haben unter Therapie und nicht gerade die, die sich verbessert haben. Auch die, die abgebrochen haben, und das waren 17% in dieser Studie, werden wohl auch eher die gewesen sein, die hier nicht profitiert haben von dieser Therapie. Das ist nochmal eine Real-Life-Study, auch ganz frisch, also erst vor, auch elektronisch erst publiziert, wo ähnlich wie beim Ivakafta auch Patienten angesehen worden sind mit sehr, sehr schwer, also mit schwerer Lungenerkrankung, heißt FEV1 unter 40%. Im Prinzip zeigen sich sehr ähnliche Daten. Das sind ja auch wieder Patientengruppen, die primär nicht studiert worden sind, aber hier in einer mehr Real-Life-Situation sozusagen eigentlich ähnliche Effekte und ähnliche Nebenwirkungsraten zeigen. Also auch da findet man für die Gruppe diese 2-3%. Das ist eine aus Frankreich und dann ist da noch eine aus Perth, aus Australien, auch kürzlich publiziert, wo man sehr schön sieht, und das ist wichtig zu wissen natürlich für die Patienten, aber auch für das ganze Betreuungsteam, dass die Patienten sehr rasch, das ist jetzt Baseline und 2 Stunden nach Medikamenteneinnahme, sich diese Patienten, die schwere Lungenerkrankung haben, verschlechtern können. Das kann auch über einen Tag, ist es hier aufgezeichnet, das kann auch tagelang dauern, also eine Woche lang dauern, bessert sich aber in der Regel dann bei denen, die grundsätzlich darauf ansprechen, dann am Ende des ersten Monats wieder. Da gibt es jetzt eine Reihe von, da habe ich nur ein paar Titel aufgelistet, eine Reihe von Publikationen, die nahelegen, dass es hier viele Probleme gibt, potenzielle, nämlich auch die Beeinflussung von Lumacaftor und Ivacaftor, also dass Lumacaftor möglicherweise CFTR-Moleküle rettet, die dann aber von wo aber dann sozusagen das Ivacaftor hinein spuckt sozusagen im Sinne einer, das sieht man hier, der Potentiator abrogates die Correction von Delta F508 CFTR, also da gibt es Interaktionen ganz offensichtlich. Und die spannendste Studie ist die ist auch gerade jetzt erschienen, und gemeint hier sind genau diese beiden Moleküle, also Ivacaftor und Lumacaftor, und das ist hier eine schöne In-vitro-Untersuchung, die gezeigt hat, dass eine Subpopulation dieser CFTR-Kanäle darauf anspricht und eine andere, größere Subpopulation nicht. Also ganz so einfach ist es nicht, dass man einfach sagt, der Patient hat die und jene Genetik und das ist homozygot, da gibt es große Unterschiede noch innerhalb dieser, wie man vielleicht mehr gedacht hat, homogeneren Gruppe. Es ist vieles in der Pipeline von unterschiedlichen Firmen, aber ganz besonders von einer Firma hier. Und Sie sehen die zwei Medikamente, die bereits auf dem Markt sind, also Caliteco und Orkambi, hier die Kombination. Manches ist da auch schon in der Phase 3, vieles in der Phase 2, und das hat jetzt nicht mehr aufgepasst, weil ich den Screenshot nicht machen konnte, weil der Schirm zu klein war. Da sind dann noch unten 5, 6, 7, 8 andere, die in der präklinischen Phase bzw. am Sprung in die Phase 1 sind. Also da werden wir in den nächsten wenigen Jahren noch sehr viel dazu hören. Was ich aber da an dieser Stelle, und das ist jetzt dann das Ende meiner Präsentation, auch noch unbedingt sagen möchte, das ist jetzt für Ivacaftor, Lumacaftor und für alles, was da noch kommt, genauso wichtig wie natürlich für jede andere Art von CF-Therapie oder Therapeutikum, ist die Adhärenz. Und das ist etwas, was man nicht aus den Augen verlieren darf und wo man daran arbeiten muss, die auch diesen Patienten verbessern. Man würde ja jetzt erwarten, dass Ivacaftor, Sie erinnern sich an diese durchschlagenden Erfolge, von den Patienten gerne und regelmäßig und bestens genommen wird. Das ist aber leider nicht so, ist auch beim Ivacaftor nicht so. Sie sehen da von 12 Patienten die Kurven, die sind beobachtet worden über ein halbes Jahr. Das ist der Mittelwert sozusagen, wie hier die Adhärenz nach unten geht und wie sie bei manchen Patienten überhaupt nie gut ist. Also das, was nicht genommen wird, kann natürlich auch nicht wirken. Und dass das zweimal täglich im Moment zu nehmen ist, ich weiß, es wird daran gearbeitet, hier die Pharmakodynamik so zu verbessern, dass das irgendwann eine einmal tägliche Verabreichung nur notwendig braucht, aber jetzt halt zweimal täglich, das heißt alle 12 Stunden. Und wenn man sieht, dass hier praktisch die Dosierungsintervalle raufgehen auf 16, 18, 20 Stunden, weil die Patienten nicht adhärent sind, dann ist das natürlich ein Riesenproblem, umso mehr, als es sich hier eigentlich gerade um billige Therapieoptionen handelt. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.